Herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag hier 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogspot.eu. Ja, heute am 2. Januar wollen wir einen Jahresrückblick auf 2015 machen und ein bisschen ins Jahr 2016 vorspekulieren. Und dafür sitzt hier heute mit mir der Jeremia von Deutschland Demobilisieren, den wir ja auch schon mehrfach hier im Interview hatten. Hallo.
Hallihallo, frohes Neues.
Ja, genau, Rückblick auf 2015. Die Entwicklung vor allen Dingen rund um die Brandanschläge, um die rassistische Mobilisierung wollen wir besprechen. Das besprechen wir ja bei Weitem nicht zum ersten Mal und auch 2015 war das ja auch nicht zum ersten Mal Thema, sondern das ist ja eine Entwicklung, die man so ungefähr seit Ende 2012, würde ich sagen, im Blick behalten musste. Und leider sind die Prognosen, dass man gesagt hat, ja, das wird wahrscheinlich schlimmer werden, immer wahr geworden. Also leider gingen alle Alarmismusvorwürfe ins Leere. Aber 2015 war auf jeden Fall so ein Höhepunkt. Auch ja, das öffentliche Interesse hat zugenommen. Davor hat man immer nur einzelne Stimmen gehört, die davor gewarnt haben. Aber gerade mit Heidenau ist das ja medial nochmal etwas präsenter geworden. Geändert hat sich trotzdem nicht viel. Die Aufklärungsquote ist erschreckend gering. Auch sehr viel geringer als bei anderen Verbrechen, würde ich so tippen.
Vor allem geringer als bei anderen Brandanschlägen. Das ist ja der interessante Punkt. Also das normaler, ich sage jetzt schon normal, aber ein Brandanschlag auf eine nicht geflüchteten Unterkunft hat eine sehr viel höhere Chance, aufgeklärt zu werden, als ein Brandanschlag auf eine geflüchteten Unterkunft. In einer Recherche vom Dezember, das war, glaube ich, bei der Zeit, da kam raus, dass bisher von den Brandanschlägen auf geflüchtete Unterkünfte 4 aufgeklärt sind von, wie, ich weiß gar nicht mehr, welche Zahlen die genommen haben. Die Zahlen variieren ja, aber sagen wir mal sehr moderat, irgendwas um die 250 bis 400.
Aha. Genau, also die Taz hat jetzt eine Gesamtzahl für 2015 gehabt, ich glaube von 120 Brandanschlägen tatsächlich. Die Recherche von der Zeit waren, glaube ich, 222 Anschläge auf geflüchtete Unterkünfte und Geflüchtete insgesamt, also die Zahl ging.
Und bei denen war es ja nur die schweren Fälle. Die hatten ja genommen unter anderem die Daten von rechtesland.de und haben dann sortiert, und der Amadeo-Antonio-Stiftung haben sortiert, was ihnen als schwere Fälle auffielen. Mhm. Also deswegen auch diese weite Reichweite, Angriffe, wenn man so um die 400 argumentiert, wie das BKA, dann kommt man bei sowas wie Graffiti oder Flugblätter werfen und sowas alles auch schon noch dazu. Diese 222 sind dann tatsächliche Angriffe auf die Unterkünfte gewesen und 120 Brandanschläge.
Genau, und die 4, das waren dann verurteilte Fälle. Im September war der Panorama-Beitrag mit 60 Brandanschlägen und 10 davon aufgeklärt.
Ah, okay.
So, also so, die Zahlen schwanken, aber die Aufklärungsquote ist auf jeden Fall sehr gering, wenn man sich vor Augen führt, dass das auch oft relativ kleine Dörfer oder Gemeinden sind, in denen sich dann sehr erschüttert gegeben wird, kann man ja einfach nur dagegen sagen, ja, wenn ihr so erschüttert seid, dann gebt uns die Täter raus, weil in Dörfern dürfte das eigentlich bekannt sein, wer das gewesen ist. Dort wird einfach was gesehen, also so meine Spekulation. Insofern halten da auch die Dörfer einfach ganz schön dicht und Ermittlungen laufen ins Leere.
Das ist auf jeden Fall so. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken, ich meine, das ist ja sowieso schwierig. Man sollte ja nicht so tun, als sei 2015 so ein abgeschlossenes Kapitel. Auch diese Anschläge gab es bereits vorher und die gehen dann ja auch weiter. Ich habe eben mal geguckt, was letztes Jahr exakt war. Und letztes Jahr war Pegida am Montag direkt. Mhm. Und in der Folge wurden migrantische Jugendliche durch ein Einkaufszentrum gejagt und zusammengeschlagen. Denen wurde dann bei der Polizei nicht geglaubt, als sie das angezeigt haben. Ich vermute, die meisten hier erinnern sich daran. Ich vermute, dass wir das sogar in dieser Sendung schon mal besprochen haben. Das heißt, das war direkt nach Neujahr. Das war die Zeit im Januar, wo vor allem Pegida schon mal den, wie man sagen muss, ja auch öffentlichen Ausdruck oder diese soziale Bewegung dazu bildete, was dann dazu in den ganzen Käffern passiert, nämlich diese Nein zum Heim-Initiativen, die auf lokaler Basis jeweils gegen die Unterkünfte vor Ort mobil gemacht haben. Wenn man so ein paar Orte nennen will, die dieses Jahr, glaube ich, einen großen Einfluss hatten, dann kommt man vor allem bei Heidenau, Tröglitz, Freital und jetzt am Ende Einsiedel raus. Warum diese Auswahl? Während Tröglitz einfach eine große Aufmerksamkeit hatte als klassischer Brandanschlag auf eine Unterkunft. Genau mit diesen Dorffaktoren. Ich war auch in Tröglitz, das ist wirklich sehr, sehr klein und übersichtlich dort. Gefunden wurden ja unter anderem der Schlüsselanhänger des Täters, eine Mütze des Täters und noch irgendwas, was auch öffentlich rausgegeben wurde. Die Polizei war wochenlang im Ort und hat Menschen interviewt und trotzdem nichts rausgefunden. Wäre, glaube ich, tatsächlich der par excellence Fall für diese Dorfgemeinschaften. Freital und Heidenau waren die beiden Orte, an denen in der Linken die große 90er Jahre, kommt das jetzt wieder, Diskussion losging, weil das eben mit mehrtägigen Angriffen und Ausschreitungen, gerade Heidenau mit diesem tagelang wird diese geplante Unterkunft angegangen. Die Polizei tritt in ernsthafter Anzahl erst dann auf, als die Linken kommen. Das war ja wirklich furchtbar. Und zu dem Zeitpunkt, das ist wann gewesen? Im Juni oder
ja,
so?
Ja, Mai, Juni, sowas.
Also Mitte des Jahres, da nach, wir haben jetzt eben gesagt, Ende 2012 geht die Anschlagsserie los. Da wurde das dann tatsächlich mal Thema im auch deutschen Mediendiskurs und gab irgendwie aus dem Ausland Reaktionen auf die anhaltenden Angriffe. Das wurde dann aber kurz darauf ertränkt in diesem Willkommenspatriotismus, in dem Sommermärchen von einem Willkommensweltmeister in diesen Zügen, die eben nach Deutschland reingelassen werden. Und danach ist das erstmal wieder gar nicht so Thema. Also natürlich taucht das jetzt ständig in, es gibt ständig Zeitungsartikel über die anhaltenden Angriffe, aber eine wirkliche größere gesellschaftliche Reaktion ist ja nicht zu beobachten, sondern stattdessen geht alles so seinen Gang weiter. Und dafür ist Einsiedel ein so schönes Beispiel, war Einsiedel halt ein Vorort von Chemnitz und da in einem ehemaligen Pionierlager soll eine Geflüchtetenunterkunft entstehen. Und dort ist es so, dass seit, ich glaube, mittlerweile mehreren Monaten die Zufahrt auf diesen Hügel, wo das Pionierlager ist, blockiert ist. Blockiert ist, weil da direkt auf dem Nachbargrundstück, was da an der Kreuzung zu diesem Berg hochsteht, ein Infozelt ist. Also eigentlich so eine, in irgendeiner Form, naja, ist halt eine neue Aktionsform. Wir haben es mal das Nazi-Gore-Leben in der Veranstaltung getauft, weil da auch eine ganze Menge andere Sachen für Nazis erlebbar werden, die das vorher nicht sind. Da finden Leute einen politischen Ausdruck, die den vorher nicht haben. Da treten also Ressentiments zutage, die es vorher in der deutschen Gesellschaft natürlich auch gab. Und die Dörfer machen oder die Orte machen mobil. Und dann ist das da eben eine monatelange Blockade inklusive Baumstämme umschmeißen, um Waldwege unpassierbar zu machen. Nicht, dass noch durch die Wälder ihnen die Geflüchteten vor die Nase geschmuggelt werden. So war die Angst dort. Es gab mehrfach so Aufläufe, weil per Buschfunk sich verbreitet hatte, dass jetzt heute die Geflüchteten kommen würden. Da ist Einsiedel so eine andere Ebene. Eine andere Ebene auch deswegen, weil die Polizei das einfach passieren lässt. Das ist in der Form, wäre das für einen Rechtsstaat eigentlich gar kein Problem, da mal aufzuräumen. Da werden die Leute halten sich für clever, weil sie die Nummernschilder von ihren Autos oder Treckern abmontieren, bevor sie die da in die Einfahrt stellen und denken, dass sie dann dafür nicht verfolgt werden können, dass sie da gerade einen öffentlichen Weg zumachen. Da sind diese Leute, die campen da in ihrem Zelt und wollen sich wegtragen lassen, wenn die Polizei mit den Bussen kommen wird, um Geflüchtete dort unterzubringen. Das wäre alles also leicht auflösbar, das passiert aber nicht. Und das passiert weder von der Polizei, die da offensichtlich kein Interesse hat, weil die sich offensichtlich anderes vorgenommen haben, erstmal andere Unterkünfte übernehmen, als auch von der Linken, die in der Gegend auch genug anderes zu tun hat und bei der eine lokale Gruppe auch dazu aufrief, explizit nicht nach Einsiedel zu fahren, da dort noch keine Geflüchteten seien und man sich dementsprechend umsonst gefährden würde. Das würde ich sagen, wäre so an den Orten, die mir, wenn ich an 2015 zurückdenke, ganz doll in Erinnerung bleiben. Nicht genannt habe ich jetzt Dresden natürlich mit Pegida, mit für mich und meine Gruppe zumindest auch wichtig, dem Mord an Khaled Idris Baray Anfang letzten Jahres, bei dem bis zuletzt ungeklärt war, ob es wie es da eigentlich vonstatten ging, dass es eine furchtbare Ermittlung gab, wo der Tatort erst komplett aufgeräumt wurde und danach erst die Spurensicherung anrannte und am Ende dann ein Mitbewohner den Mord, der zeitgleich zu einer Pegida-Demonstration stattfand, gestand oder dessen verdächtigt wird. So, dann Dresden also immer wieder auch mit Angriffen auf verschiedene Wohnprojekte, linkes Leben in Dresden oder jetzt zuletzt auch in Leipzig, wo gezielt vor Wohnprojekten stehende ausgebaute Bullis oder Bauwegen in großer Menge angezündet wurden, ist dort auf jeden Fall auf der Zielscheibe bei der letzten Nazi-Demo in nee, bei der letzten Pegida-Demo kam es zu zahlreichen Angriffen von Nazis aus so einem Park auf Linke, während die Polizei sich immer nur darum kümmerte, dass aus dem Conny nicht die Leute, die Linken, zur Selbstverteidigung kommen, sondern die vor sich hergetrieben hat, haben die Nazis im Hintergrund weitere Kleingruppen angegriffen. Das zeigt so ein bisschen sehr drastisch und in einem Bild, wie die Situation in Dresden und im Dresdner Umland sich im Moment gestaltet. Die Aktivisten von dort berichten ja tatsächlich von einer Stimmung, in der es sich gerade, ja, also die sehr deutlich zeigt, dass man selbst nicht viel Boden hat, auf dem man sich bewegen kann. Fällt mir noch irgendwas ein? Es zeigt sich, dass in 2015 das Aktivitätslevel dieser Nazis sich oder dieser Rassistinnen sich weit, weit geweitet hat, gerade wenn man sowas dazu nimmt wie Friedenswinter, wenn man was dazu nimmt wie diese anderen Bewegungen, erkennt man eine völkische Mobilisierung durchs ganze Land, die sich auf verschiedenen Beinen, also in verschiedenen Organisationsformen artikuliert, die sich teilweise auch widersprechen oder gar spinnefeind sind. Aber wenn man all diese Kleinstparteien von Dritter Weg, Alpha, die Rechte, dann natürlich die AfD, Pegida plant ja angeblich auch eine eigene Partei zu stellen, das wäre ja auch nochmal was. Dazu diese zahllosen Nein zum Heim-Initiativen, die NPD, verschiedene Freie Wählerschaften. Dann kommt man auf ein ganz schön irres Angebot an Organisierungsmöglichkeiten mit auch verschiedensten Formen, also von Unterschriftenliste gegen die Unterkunft zu im Zelt schlafen und die Einfahrt blockieren, über weggetragen werden, wenn die Unterkunft bezogen wird, aber eben auch Schüsse auf Unterkünfte jetzt zu Silvester natürlich auch ohne Ende Feuerwerkskörper werfen. Wir hatten zwischendurch diese Kugelbomben, die bei einer Nazi-Terrorgruppe oder einer geplanten, noch nicht aktiv gewordenen Nazi-Gruppe in NRW,
Bamberg.
in Bamberg gefunden wurden, also so nach deutschem Recht Sprengkörper, in Polen offensichtlich als Böller verkauft. Das haben die gehortet, um damit Unterkünfte zu bewerfen. Wir haben Molotow-Cocktails, wir haben Schüsse aus verschiedenen Waffentypen von Luftdruck bis. Wir haben und geplante Unterkünfte, die unter Wasser gesetzt wurden. Wir haben geplante Unterkünfte, die angezündet wurden. Wir haben Molotow-Cocktails, die geworfen werden. Wir haben Dachstühle, die angezündet werden. Es gibt diese brennenden Holzlatten, die in den Vorgarten geworfen wurden, in Marzahn. Es gibt zahllose Angriffe von großen Gruppen, die offensichtlich gezielt Linke und oder Geflüchtete oder Menschen, die überhaupt ins Feindesraster fallen, gesucht haben und angegriffen und zusammengeschlagen haben. Da ist irgendwie eine ganze Menge möglich und da findet auch jedes Arschloch seinen oder ihren Platz drin. Das ist extrem besorgniserregend und da machen wir uns nichts vor, das wird 2016 auch weiter besorgniserregend.
Ja, es sind ja auch alles Erlebniswelten, wo wirklich jeder und jede ein Feld findet, die auch auf Erfahrungen einfach aufbauen. Zum einen merkt man in den letzten Jahren so ein, finde ich, so ein Erfahrungsschatz, der sich da offensichtlich sammelt von, okay, man kann das verhindern, dass Geflüchtete einziehen, wenn ja, diese Unterkunft, die geplante Unterkunft beschädigt wird, das scheint ja ein Erfahrungswert zu sein. Dann gibt es aber auch große Erfahrungsschätze in der Neonazi-Szene, ja, aus den 90ern. Auch da gibt es ja Schusswaffengebrauch, da gibt es Sprengkörper, auch Sprengkörper bei an geflüchteten Unterkünften. Da gibt es ja hier diese Übungen im Wald mit Waffen, die es jetzt übrigens auch wieder gibt, auch wenn es darüber keine Auskünfte gibt, die Wehrsportgruppen. Also das passiert in der Neonazi-Szene, aber was eben auch zu beobachten ist, dass noch mehr Menschen, die jetzt keine organisierten Neonazis sind, einfach zur Tat schreiten, weil die Stimmung offensichtlich so ist. Und es ist ja einfach, ja, das zu betrachten, wie auch die gesellschaftliche Reaktion darauf ist und auch die Bewertung von verschiedenen Bewegungen, wie zum Beispiel Pegida, wo Linke von Anfang an gesagt haben, was das ist, ja, einfach ein rechter Aufmarsch, wo am Anfang aber auch noch alle möglichen PolitikerInnen gesagt haben, ja, das muss man irgendwie ernst nehmen und man muss mit denen reden und so weiter, nur um jetzt, ein Jahr später, damit um die Ecke zu kommen, dass das ja rechte Aufmärsche sind, und zwar dieselben, jetzt am Beispiel Sigmar Gabriel, dann so ein Umgang auch damit mit den Anschlägen, dieses Willkommensding mehr zu pushen, aber hintenrum Asylverschärfung durchzudrücken, also ein Asylpaket, sogenanntes, ist ja schon durch, ein nächstes wird kommen, was einfach die
Möglichkeit. Zwei sind schon durch, von vier.
Ja, zwei von vier. Also das heißt, die Möglichkeiten für Menschen, hier Asyl zu finden, werden einfach immer kleiner gemacht. Es werden immer mehr Staaten zu sogenannten sicheren Herkunftsländern erklärt, was ja eine einfache Konstruktion ist und meistens nichts mit der Realität irgendwie zu tun hat und so weiter. Also diese Dinge sind laufen extrem parallel und sind sehr widersprüchlich, aber es scheint sich trotzdem ganz gut zu vertragen. So.
Total. Das Interessante an dem Widersprüchlichen, da ist diese Asylgesetzgebung ja auch ein gutes Beispiel für, das hast du ja schon gesagt, ne? Auf der einen Seite werden mit den Trains of Hope eben Menschen scheinbar willkommen geheißen, werden ins Land reingeholt, während gleichzeitig die Gesetze immer weiter verschärft werden, um überhaupt in Deutschland bleiben zu können. Für andere Menschen hat das dramatische Folgen. Und ich erinnere mich, dass nach dem Beschluss der zweiten Einschränkung des Asylrechts, einen Tag später war hier in Berlin eine Lichterkette, und zwar unter anderem von CDU und SPD angekündigt und eben unter dem Motto Solidarität mit den Geflüchteten, während halt eben einen Tag vorher beschlossen wurde, dass diese nun wirklich baldmöglichst wieder los sein müssen. Und da ist diese andere Doppelung noch drin, wir haben das eben im Vorgespräch ja schon gehabt, die Rechten oder die Leute innerhalb der CDU zum Beispiel gibt oder der CSU gibt es ja harte Auseinandersetzungen, weil die das Gefühl haben, dass die Kanzlerin ihnen zu weit nach links abdriftet, während halt genau solche Gesetzgebungen beschlossen werden, während wir als linke Aktivistin das Gefühl haben, wir haben es mit einem extrem, nicht mit einem Rechtsrutsch, aber eher mit dem Offenbarwerden von all diesen Ressentiments zu tun. Wir haben ein Auftreten, wir erleben eben diesen Rassismus, wir erleben Antisemitismus, dieses Jahr war ja auch diese ganze Griechenland-Thematik, also dieser nationale Chauvinismus. Deutschland hat sich als Krisenbewehrer jetzt auch mal final als herrschende Macht in Europa gezeigt, gleich danach dann mit der Geflüchtetenkrise dann auch dort die Führung übernommen und eben auf derselben Ebene denken Rechte gerade, oh, jetzt werden alle so links, weil alle für Geflüchtete sind und agieren dementsprechend. Also auch das ist ja wahnsinnig, aber ist natürlich ein Problem.
Wahrscheinlich ist das aber auch einfach nur aus der Zeit gefallen, weil wahrscheinlich ist die Voraussetzung dafür, als konservative Partei, CDU, solche Asylpakete mit zu verabschieden, ist wahrscheinlich, sich links zu gerieren. Wenn wir einmal nochmal zurückdenken an Rot-Grün damals, die Hartz-IV-Gesetzgebung und der Kriegseinsatz damals hätte von der CDU wahrscheinlich nie durchgesetzt werden können, während es eine scheinbar linke Regierung eben kann, ist wahrscheinlich die Voraussetzung dafür, diese Asylpakete jetzt relativ widerstandslos durchzusetzen. Genau dieses, wir schaffen das und alles ist gut, Performance, die wahrscheinlich aber in Bayern noch nicht so gut ankommt. Aber wahrscheinlich ist das zeitgemäße Konservative sozusagen außen und innen da so ein bisschen auseinanderzuhalten, wäre so meine These dazu.
Dazu passt ja das genau wie bei der Abwicklung der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule, die Grünen vor allem federführend im Prozess Proteste beilegen sind und bei der Asylgesetzverschärfung ja groß mit am Start waren.
Und auch wie schnell das alles geht. Also das ist ja trotzdem was, was aufgrund des Drucks von der Straße auch mit durchgesetzt wird, diese Asylverschärfung, würde ich sagen, auch wenn das wieder eine sehr starke Parallelität aufmacht zu den 90ern, wie angebracht oder unangebracht, auch immer. Aber das ist ja etwas, was dann sehr schnell auch so eine Stimmung aufnimmt, was ja erstmal nicht zwingend nötig wäre, aber gemacht wird. Und das heizt natürlich so eine Stimmung auch weiter an, weil denen ja trotzdem weiterhin auch noch von der großen Politik sozusagen auf eine Art Recht gegeben wird und es ja einfach Erfolge zeigt. Und es wird einfach, wenn man jetzt sich aus dem linken Diskurs rausbegibt, werden diese Brandanschläge auch nicht so richtig ernst genommen. Letztlich ist immer die Rede von Ängsten und Sorgen, egal wie oft man sagt, es wäre Rassismus, das möchte niemand so aussprechen. Man möchte diese Sorgen und Ängste ernst nehmen in der restlichen Bevölkerung. Diese Brandanschläge interessieren auch nicht so richtig und diese Zahlen, die wir am Anfang genannt werden, die sind auch völlig unwichtig auf eine Art. Und das eigentlich ja in Umfeldern wahrscheinlich, wo das eigentlich verurteilt wird, wo diese Menschen sowas selbst nicht machen würden, wird es eben trotzdem nicht richtig ernst genommen. Ja, während man gleichzeitig Angst hat, als Linke oder Gutmensch dazustehen, nur weil man da nicht mitmarschiert. Also das ist auch sowas, diese klare Bekenntnis auf der einen Seite zu Rassismus, zum Völkischen, wo einfach ganz deutlich gesagt wird, ja, ich bin jetzt halt gegen Geflüchtete, steht zum Teil auf der anderen Seite etwas entgegen, nur wo gesagt wird, ja, eigentlich muss man diese Leute ernst nehmen. Also das kommt ja noch dazu.
Das ist halt die Artikulationsform, die diese krass tabu, also in Deutschland sich als Rassistin zu bezeichnen, ist ja so unfassbar tabuisiert und so schwierig und muss an so viel Sachen dank der Niederlage im NS vorbei. Und da ist halt eben genau das diese Ausdrucksform geworden, in der man am Endeffekt sagen kann, aber so bin ich halt, ich hasse die halt oder ich bin dagegen. Und da findet man dann eben immer diese Sorgen und Ängste. Und da gibt es halt in scheinbar sinnvoll argumentiert von der von dem Wert der Grundstücke bis hin zu irgendwelchen kulturalistisch-rassistischen Formulierungen von die Leute pinkeln dann überall hin oder die finden hier keinen Supermarkt, wo sie bezahlen dürfen oder all diese Abstrusitäten, die man sich da anhören muss.
Genau, jetzt wären wir ja sozusagen beim nächsten. Was ist denn die Antwort der radikalen Linken? Auch die lässt ja ein wenig zu wünschen übrig. Auch das nicht zum ersten Mal besprochen hier in dieser Sendung. Und ja, meine hoffnungsvolle These wäre ja oder wäre ja gewesen, ist auch schon vorbei, dass man sozusagen mit der Erkenntnis, was NSU ist, was NSU auch getragen hat, nämlich der gesamtgesellschaftliche Rassismus, unter anderem, was da sehr gut ineinander gegriffen hat, was ja in dieser Sendung wirklich schon sehr häufig besprochen wurde, wenn man sozusagen als radikale Linke da Deutschland auf eine Art erkannt hätte, dass man sich vielleicht etwas stärker organisieren müsste oder dass es das ist, wo man jetzt etwas dagegen setzen muss, dass man vielleicht einen Organisationsgrad gehabt hätte, als die rassistische Mobilisierung angefangen hat, der einem durchaus genützt hätte, ne? Also ich hätte die Hoffnung darauf gehabt, aber das ist ja leider nicht passiert. Wie sehen denn die Antworten aus eurer Sicht so aus?
Also erstmal muss man, glaube ich, was wir eben nur angeschnitten haben, muss man noch mal deutlicher sagen muss, interessant ist doch, es gibt keinen Aufstand der Anständigen. Gibt es nicht. Und man muss sich ja fragen, ob die Leute jetzt alle gerade eben in dieser neoliberalen Flüchtlingsunterstützung verheizt werden. Also ob die Menschen, die sonst vielleicht bereit gewesen wären und sei es nur mit ihrer Kerze sich irgendwo hinzustellen, eigentlich gerade alle Hände voll zu tun haben oder emotional so fertig damit sind, in geflüchteten Unterkünften zu helfen, dass das andere Thema gar nicht mehr mitspielt. Das ist eine wichtige Frage. Das ist auch deswegen eine wichtige Frage, wenn man sich anschaut, wer sind denn überhaupt PartnerInnen? Denn im Moment kriege ich immer wieder mit, oder wenn wir auf Podien eingeladen wurden, kam immer wieder so das Wort von der Organisationskrise auf. Also als müssten wir Linken uns einfach nur neu organisieren. Wir müssen das jetzt mal so ein bisschen schneidiger, ein bisschen flexibler werden oder wir müssen uns mehr auf die Sachen einschießen, die wir auch gewinnen können und nur auswählen, nicht mehr überall allem entgegenstellen. So sind dann die verschiedenen Formen, wie sich Leute vorstellen, dass man wieder zu einer reellen gesellschaftlichen Gegenmacht werden könnte. Und die Einschätzung teilen wir nicht so. Wir haben da so das Wort davon, dass man sich von der eigenen Ohnmacht nicht dumm machen soll, das stimmt halt. Es ist nicht so, als könnten wir diese Bewegung dadurch stoppen, dass wir ihre Lieblingsdemo in Berlin oder sowas dann einmal beenden, sondern das ist ja der Ausdruck eines gesellschaftlichen Verhältnisses gerade und dass wir so wenige, dass wir so schwach sind, dass wir keine UnterstützerInnen oder keinen Support finden, das ist auch Ausdruck dieser Verhältnisse. Damit wird man sich erstmal auf eine Art auch abfinden müssen. Und gleichzeitig ist es total wichtig, sich diesen Leuten und diesen Vorstellungen immer wieder in den Weg zu stellen, dafür zu sorgen, dass insbesondere dafür zu sorgen, dass eben einige dieser Aufmärsche auch mal so richtig scheitern, dass auf eine Art auch klar wird, was die Rückseite davon ist, sich als Rassistin oder als völkische Bewegung auf die Straße zu stellen, was einem da passieren kann, wie ernst man genommen wird und ob es einem das wert ist. Das werden entscheidende Faktoren darin sein, mit denen wir versuchen müssen, irgendwie vom Einzelnen aufs Gesamte zu strahlen. Und das ist eine total schwere Frage. Das ist eine total schwer beantwortbare Frage. Was kann man jetzt besser machen? Oder warum gehen die Leute, die jetzt gerade nicht auf eine Demo gehen, wann gehen die denn endlich? Und was muss denn noch passieren, damit die Menschen und so weiter und so fort? Ich glaube, das sind Widersprüche, die können sich nur weiter in Aufklärung, Auseinandersetzungen und so lösen lassen. Es ist keine Frage von, wo ziehen wir einfach hin? Ich glaube, wir sind zeitlich schon fast am Ende.
Wahrscheinlich schon, aber das waren ja jetzt auch ganz gute Schlussworte schon, dass man sich dem entgegenzustellen hat. Aber diese Fragen werden uns natürlich noch durch das ganze Jahr weiter begleiten. Aber gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass Heidenau war so der große Aufwecker und direkt danach ist es zum Alltag geworden eigentlich, dass es diese Brandanschläge gibt. So ein bisschen vom Gefühl her. Ich merke es.
Bin mir sicher, dass dem so ist. Also
Ja.
dazwischen liegt halt dieses Sommermärchen der Solidarität und das passte da sehr gut hin. Also mit Heidenau waren eben die ersten internationalen Veröffentlichungen auch darüber, was eigentlich in Deutschland schon wieder los ist und die enden genau da. Ist ja auch logisch, wie das passiert.
Ja, in der Tat. Aber diese Fragen werden uns ja, wie gesagt, auch noch weiter begleiten. Und gleichzeitig, ja, am Anfang war der erste gelungene Brandanschlag sozusagen auf eine unbewohnte Geflüchtetenunterkunft in Bayern war das damals, war auf jeden Fall noch entsetzlicher, als es jetzt ist. Man merkte ja die gewisse Abstumpfung leider auch selbst, auch wenn man sich da nicht hingeben mag. Aber trotzdem, wenn man sozusagen erst bei Heidenau das gemerkt hat und dann direkt das sozusagen in, ah ja, das so passiert das halt gerade in Deutschland. Es gibt halt gerade so viel, es ist schon ja bemerkenswert, zumindestens.
Da muss man sich ja auch erstmal fragen, wie das ist für die Leute in Dresden, ne? Also die seit Pegida jede Woche diese Demos haben, dazu in Orten wie Einsiedel, Plieschen, in Übigau und diesen ganzen Vororten. Das ist ja alles Heidenau, es ist ja alles Dresden und Umgebung. Ja, an der Stelle, wie so oft, eine zumindest virtuelle Verneigung über all den Wahnsinn, den ihr da mitmachen müsst.
Ja, in der Tat, solidarische Grüße. Und damit würde ich auch schon fast schließen. Vielen Dank, dass wir uns mal wieder unterhalten haben. Ich denke, leider wird es auch 2016 ja zu viel deprimierenden Anlass geben, aber sicherlich auch Anlass, sich zur Analyse einfach so zusammenzusetzen. Und ich bedanke mich für den Rückblick und auch das Vorgucken auf 2016. Und wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Bis dahin.
Bis dahin, tschüss.